Hallo Stella.
Hallo Christian.
Wie geht's dir?
Ich bin super müde. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin todmüde heute irgendwie. Ich komme nicht so gut zur Ruhe.
Der Powernap hat nichts gebracht.
Die 3 Minuten auf der Couch
in der Küche. Ist, glaube ich, Leute, die können das noch kürzer machen.
Ich habe, glaube ich, 2 Sekunden die Augen zugehabt. Nee, es hat leider überhaupt nichts gebracht. Aber das ist okay. Ja. Ich bin also, jetzt gleich wach, weil mein Geist so krass beansprucht
weil,
wird.
Weil wir jemand super Person hier sitzen haben. Es wird, glaube ich, wieder eine Folge, wo wir viel lachen.
Ich hoffe doch.
Also so ein bisschen Vorfeld, ein bisschen Druck machen. und wenn es nicht hilft, meine Schwester schwört auf Koffeintabletten.
Mit der Müdigkeit?
Mit der Müdigkeit.
Ich probiere alles.
Genau.
Ja. Okay. Du hast heute seit Ewigkeit mal wieder einen Tagesspruch.
Ich habe einen Tagesspruch, einen sehr kurzen. Weil es auch so ein bisschen, ja, deutet es hin, nee. Es deutet darauf hin, wo unser Gast hergekommen ist und heute anscheinend auch wieder hinfährt. Tagesspruch heute ist einfach nur Bastjo. das fränkische, die fränkische Antwort für alles.
Für alles?
Im okay. Hessischen haben wir Ferz.
Ferz?
Ferz und im Fränkischen gibt's Bastjo.
Dann steigen wir direkt ein, oder?
Willkommen bei Steilzeit. Da wird schon getanzt.
Ja, herzlich willkommen.
Hallo.
Hi, Jeremias. Hi. Ich bin immer mal struggeln. Möchtest du Jerry genannt werden?
Ja, bitte Jerry. Ja.
Okay, hi. Jerry Beckford.
Yes. Also Jerry Beckford ist vielleicht ein bisschen komisch, weil es ein Spitzname ist und dann diesen offiziellen Namen
dahinter. Ich kann sagen, es klingt sehr wie so ein krasser Künstlername.
Ja, aber wenn es ein Künstlername klingt, dann sag das gern.
Ja, okay. Okay. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben gerade schon bei der Begrüßung hinter den Kulissen sozusagen festgestellt, dass wir uns schon sehr lange nicht mehr gesehen haben.
Das stimmt, ja.
Und ihr beide, Christian und du, ihr habt euch auch sehr lange nicht mehr gesehen.
Ja.
Dabei habe ich das vorhin erfahren, dass ihr ein Jahrgang seid.
Ja, und
nicht
wir
nur ein Geburtsjahrgang,
einer Stufe, ne?
Sondern ihr wart zusammen in der Schule.
Ja.
Crazy, ja, da werden wir sicherlich nochmal drüber sprechen.
An der besten Schule, die es in dieser Stadt gibt.
Oh, wir dürfen das nicht so oft sagen, wir dürfen hier nicht voreingenommen sein. Wir haben ja auch Plankschüler manchmal und auch Leute, die gar kein Gymnasium waren und das ist auch okay. Genau. Aber du bist heute hier, nicht weil ihr zusammen in einer Stufe wart, sicherlich gibt es da auch ein paar Geschichten, die man erzählen könnte, sondern du bist hier, weil du ein sehr cooler Theaterschauspieler bist.
Oh, danke, das ist aber lieb von dir.
Erzähl mal ein bisschen was. Wer bist du? Was machst du?
Ja, also ich habe gerade daran gedacht, dass wir zusammen angefangen haben mit dem ganzen Weg. Wir haben ja zusammen in der IKS im Chor gesungen, ne? Mhm. In Kantvokal. Mhm. Hast du über Swingles gesungen, richtig?
Ja,
und nicht beim Herrensalon. Und da hat die ganze Reise angefangen, nicht wahr?
Warst du beim Herrensalon?
Ja, ja.
Auch eine ganze Weile, oder?
Schon so ein paar Jahre, ja. 1, 2 Jahre, 3.
Crazy.
Ja, 2, glaube ich.
Ja, Kantvokal moderiere ich jetzt. Seit ein paar Jahren.
Nee, cool.
Ja, hasse ich. Also, das stimmt nicht. Ich mag es, weil es kein Vokal ist, aber moderieren ist überhaupt nicht mein Ding.
Aber singen konntest du richtig gut.
Das geht auch noch ganz okay.
Ich habe dich ja echt immer sehr bewundert. Du hast auch die Solos gehabt oder Duets. Doch, wirklich. Das ist immer so als kleiner Schüler so, wow, ich will auch irgendwann so eine Bühnenpräsenz haben wie Stella.
Das denke ich mal, hast du mich längst überholt. Das ist ja nicht die Stella-Folge hier heute.
Ich mag einfach nur diesen Gedanken. Du bist von außen komplett bewundert und innerlich schreist du eigentlich auf dieser Bühne, weil.
Wobei, ich muss echt sagen, also ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt Sachen auf der Bühne, die mache ich super gerne, zum Beispiel singen, weil ich ja das Gefühl habe, ich hab meinen Text, den kann ich weiß, wie das Lied funktioniert, ich habe auch eine Idee davon, wie das aussehen soll, aber moderieren, das ist so unsicher, man schwimmt so, ich habe natürlich irgendwie Kärtchen, aber es ist so sehr, man muss irgendwie reagieren und so, das ist so gar nicht mein Ding, vielleicht ist es ein bisschen wie Impro-Theater, weiß ich nicht genau. Weiß nicht, wie geht es dir so auf der Bühne? Bist du?
Ich glaube, das ist alles Übungssache, weil Impro-Theater war am Anfang auch für mich schwer, aber das ist so wie so ein Handwerk. Man muss es einfach ganz oft machen, man muss sich einfach drauf einlassen und sich frei machen und Ja sagen, üben. Man muss einfach üben, Ja sagen zu können. Und ich glaube, beim Moderieren wird dasselbe sein. Also dranbleiben.
Vielleicht genau, dranbleiben.
Das ist ja auch ein bisschen, was gibt dir das Gegenüber? Also wenn das Gegenüber nicht mitspielt beim Impro-Theater oder bei der Moderation,
dann
wird es ja nicht.
Siehst du, du hast recht, das ist wirklich sehr wichtig.
Siehst du. Und du machst jetzt Podcast, jetzt hast du.
Das stimmt, das greift schon alles.
Und ich fühle mich auch sehr aufgehoben hier.
Genau. Das ist schön. Genau, wir haben zusammen angefangen an der Kantschule, da hattest du quasi schon so deine erste Bühnenluft gewesen quasi.
Stimmt, ne? Ja, das war die erste Bühnenluft, dann habe ich Theater AG gemacht, habe dann nichts, was im Leben zählt, also im Leben wichtig ist, so gespielt und habe auch gleich die Hauptrolle bekommen, was total komisch war, aber ich habe angefangen und dann gleich irgendwie auf die Bühne, große Rolle. Und dann hatten wir auch Schultheater-Wandertage im Theater Rüsselsheim. Cool. Und auf einmal war ich auf der großen Bühne und musste da irgendwie. Ich war so aufgeregt, aber es war auch total schön. Also aufregende Zeit im positiven Sinne irgendwie.
Die so Theater-AG, wie hat die gemacht damals?
Judith Werum heißt sie.
Das ist cool. Die Judith ist zu Gast bei unserem Live-Podcast im Ende Juli.
Ja.
Zusammen mit ihrer Tochter annehmen.
Mit Hannah Währung.
Genau. Ja. Genau. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also, dass ihr dann noch so. Das war auch so dein erster Einstieg dann wirklich ins Theater.
Genau, mit Judith, genau.
Sehr cool.
Ja, mit Judith. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich muss weiter. Ich will irgendwie größer werden. Ich will mehr vom Theater und habe dann Theater Rüsselsheim Jugendclub besucht. Und hab da Verrücktes Blut mitgespielt.
Daran erinnere ich mich sehr, sehr, sehr gut. Das war krass, weil du warst richtig krass drin in dieser Rolle. Du hast, das weiß ich noch, ich war richtig schockiert für mich. Also ich bin jetzt nicht so der krasseste Theatermensch, vor allem im Schauspiel. Also ich komme erst im Operbereich so. Und ich weiß noch, du hast auf der Bühne, als du so ausgerastet bist und du hast so gespuckt beim Sprechen, da dachte ich so, Alter, der ist voll in dieser Rolle. Sau krass.
So eine Bühnenpräsenz möchtest du auch mal haben. Auf jeden Fall.
Genau. Ich spuck die Leute an, nämlich.
Beim Moderieren.
Genau. Aber da habe ich so gedacht, Alter, der kann mehr als Theater Rüsselsheim. Ich finde, das Theater Rüsselsheim bringt krasse Leute hervor, gerade das junge Ensemble. Sind ja schon irgendwie, wir hatten unsere allererste Podcast-Folge mit Elias Kani, Alemuti, der jetzt auch Schauspiel studiert. Freddy Brossier hatten wir noch nicht hier, aber der kommt vielleicht nochmal. Und das sind ja auch alles Leute, die im jungen Ensemble irgendwie waren.
Ja, voll.
Also das hat dir dann so richtig den Weg bereitet?
Ja, tatsächlich, weil ich finde es so spannend, was du gerade gesagt hast mit dem, dass ich so eine Rolle war, weil ich habe das ja zum ersten Mal gemacht, so eine Rolle zu spielen und so emotional und so voller Wut und Trauer und Verzweiflung und wusste überhaupt nicht, wie man damit umgeht als Schauspieler, als Privatperson. Und ich erinnere mich noch wie heute, wie ich da auf dem Klo saß bei meiner Mutter und mich gefragt habe, wieso bist du eigentlich noch traurig und wütend und verzweifelt? Und habe dann realisiert, ach, du bist nicht ausgestiegen. Ach so. Ach krass, du bist immer noch in der Rolle.
Krass. Ja,
also zumindest gefühlstechnisch. Also so sehr bin ich da eingestiegen, dass ich da gar nicht mehr so Realität und von Fiktion unterscheiden konnte.
Hast du das heute noch, dass du manchmal die Rolle mit nach Hause nimmst sozusagen?
Ja, nicht mehr so stark, weil ich gelernt habe, das abzulegen, weil ich das nicht mehr wollte. Weil ich habe einfach auch Kollegen gefragt, die erfahrener sind, was die so tun und die haben mir vorgeschlagen, dass man dann so einen bewussten Schritt aus dem Theater rausmacht und dass das helfen kann oder abschminken oder duschen und das hilft mir tatsächlich, ja.
Ich finde, du hast, also wir sind ja schon mitten so in deiner Künstlerbiografie drin, du hast gesagt, du wusstest, dass du das machen willst. Ich kenne das, ich war selbst in AGs und sowas und viele sicherlich auch, außer Christian, war nicht in
so oder so. Hattest du Hobbys als Teenager?
Das schon, aber wir haben schon festgestellt, dass du nicht gesungen hast im Chor. Das ist schon ungewöhnlich.
Nee, das kam jetzt gerade so.
Nein, das war kein Diss. Das war kein Diss. Aber ich finde, das ist immer, man hat das so als Hobby und dass man dann sagt, okay, ich will das hauptberuflich machen. Ich meine, hattest du da irgendwie Bedenken oder war das einfach, das war das, was du machen willst?
Ja, also eben diese Rolle hat mich dazu gebracht, weil ich da so, ich konnte mich immer endlich ausleben. Ich hatte so viel tatsächlich auch Wut, Trauer und Verzweiflung. Das hatte ich, genau diese Gefühle hatte ich in mir drin, aber ich konnte sie nie nach außen tragen. Ich durfte sie auch nie nach außen tragen, weil wenn ich das tue, dann landet man in der Geschlossenen. So, ne? wenn man das wirklich, also ich habe auch schon mal, ich bin jetzt mal ganz offen und ehrlich, ich hatte einmal wirklich so einen Ausbruch gehabt, da war ich sehr fertig und habe auch geschrien und habe geweint und dann kam auch der Krankenwagen, hat sich dann gefragt, hey, weil meine Mutter irgendwie verzweifelt war, was brauchst du Hilfe? So, und dann war auch alles gut, wurde auch wieder entlassen am nächsten Tag. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich brauche ein Ventil, wo ich das rauslassen kann. Ich will jetzt nicht zu weit in die Vergangenheit gehen. Ich habe eine schwere Kindheit gehabt und so. Und das habe ich alles so, ich habe so eine Plattform gebraucht. Klar, habe ich dann irgendwann auch gemerkt, Therapie hilft auch. Ich habe dann auch Therapie gemacht, so, ne? Das ist dann noch besser. Aber selbst die Therapeutin tatsächlich meinte so zu mir, ich glaube, es war gut, dass du das gemacht hast. Dass du das so alles so nicht nur rausgelassen hast, sondern auch reflektiert hast durch diese ganzen Theatererfahrungen.
Voll geil. Also es ist ja dann auch dein Beruf geworden. Es ist ja nicht nur irgendwie, dass du das als Therapiemaßnahme so ergriffen hast, sondern du hast es, es hat sich ja sehr organisch ergeben.
Ja. Ja, es war irgendwann der Punkt, da stand eigentlich, also man hat es bei manchen Leuten, da weiß man ganz genau, okay, die gehen in die Richtung, die werden den Beruf machen, die werden das irgendwie weiter vorführen. Und bei dir war es auch tatsächlich irgendwann aus der Frage, okay, wenn du jetzt in Lehre anfängst, dann gibt es, glaube ich, von irgendjemandem Ärger, weil was fällt dir ein? Mach das, mach Schauspiel, geh ins Theater und
voll interessant eigentlich, weil du ja auch diesen Blick hattest als, also ihr wart vielleicht nicht close irgendwie in der Schule, aber grundsätzlich als jemand, der im gleichen Jahrgang ist, sieht man ja schon eine Person. Und rückblickend gerade jetzt, wann ist es her, wann habt ihr Abi gemacht?
2014, vor 10 Jahren.
Ich 13.
Ah. Das war trocken geblieben.
Genau.
Okay, aber ihr habt trotzdem irgendwie einen Blick aufeinander werfen.
Man hat sich mitbekommen. Ich glaube, so ab und zu hatten wir dann auch irgendwie Kontakt über andere Mitschüler, SchülerInnen. Kurse und alles mögliche. Also man wusste immer voneinander, man hat sich irgendwie, man ist sich täglich begegnet, wir sind auch nach der Schulzeit begegnet. Das haben wir auch nochmal festgestellt. Also irgendwie Förderstipendium stand man auch mal auf einmal wieder voreinander und kann sich mal irgendwie so, was ist überhaupt passiert.
Ja, voll.
Aber klar, wie gesagt, bei dir war es tatsächlich so, wenn du jetzt nicht tatsächlich auf einer Bühne stehen wirst, dann läuft was schief. Und das ist sehr gut, dass du das fortgeführt hast.
Interessant, dass du das sagst, weil ich gerade an mein Abi-Buch denken muss und da stand auch drin, also da konnten ja ganz viele Mitschüler reinschreiben, was sie über einen denken und so und Ratings und so weiter und so fort und auch was sie denken, was aus uns jeweils wird und jeder hat geschrieben, Schauspieler, Hollywood-Star und Broadway-Star, was sie halt so schreiben in der Schule, ne? Aber genau, das haben auch andere Schüler über mich gedacht, dass ich dann den Weg auch einschlage.
Mega, sau cool.
Wie weit bist du von Hollywood noch entfernt?
Ja, kurz davor.
Du bist ja Theaterschauspieler. Hast du dich aktiv dafür entschieden?
Ich weiß nicht, ob es jetzt aktiv war. Ich habe ja durch die Schule habe ich ja so Theater dann kennengelernt und dann das als so Kunstform für mich angenommen und dann den Weg einfach weitergegangen. Und so.
Also das ist
aber ich würde schon auch Film machen wollen.
Okay, das hätte mich interessiert, dass du, muss man dann irgendwie in der Ausbildung schon einen anderen Weg einschlagen oder ist das, kommen alle Filmschauspieler in der Regel vom Theater irgendwo?
Ja, also die meisten vom Theater, würde ich jetzt mal sagen, oder Quereinsteiger. Es gibt auch nur zwei Hochschulen, die das anbieten, Film. Und die meisten sind Theater, selbst in Potsdam ist es 50 Theater und 50
okay.
Film.
Okay. Ja. Du hast jedenfalls da haben sich unsere Wege mal wieder gekreuzt. Mhm. Da hattest du gerade da warst du mitten im Schauspielstudium, kann das sein?
Mhm.
In Mainz.
Ja.
Da haben wir uns getroffen und da hattest du, ich habe den Zeitungsartikel nochmal rausgekramt, wir haben uns getroffen am Vormittag der Premiere von dem Stück.
Ich finde
das total wild, dass du das überhaupt gemacht hast. Ja. Du hast da in den Kammerspielen in Mainz eine Hauptrolle gespielt.
Ja.
Das war auch so deine erste... Mhm. Deine erste Hauptrolle eigentlich,
ja.
Generell dein erstes Ding so in Ziemlich beste Freunde.
Richtig.
Als Theaterstück.
Genau. Da habe ich Dries gespielt, genau. Voll krasses Ding, jetzt auch im Nachhinein irgendwie mitten in der Ausbildung gleich eine Hauptrolle zu spielen. Und es war auch total schön, weil das Publikum so dankbar war. Die haben das so gefeiert und die haben uns alle so hochgehalten und haben das so wertgeschätzt und das hat gut getan, auch weil ich eben in der Ausbildung war und wusste, ich bin auf dem richtigen Weg.
Ja. Ich habe noch eine Frage.
Ja, mach du.
Wie ging es dann weiter? Also ich habe danach haben wir zwar irgendwie uns auf Instagram so, sind wir uns gefolgt und alles, aber ich habe gesehen, du hast irgendwann nach der Ausbildung an ein anderes Theater gewechselt und auch eine Festanstellung dann bekommen. Wie lief so dein Weg nach Mainz?
Also ich habe richtig Glück gehabt tatsächlich nach Mainz. Meine erste Bewerbung war gleich die erfolgreiche. Ja.
Easy.
Ja, ganz entspannt. Hab dann noch ein zweites Vorsprechen gehabt, aber hab's abgesagt.
Sowas finde ich immer stark.
Naja, ich hatte schon einen Job gehabt, ne?
Das ist.
Sau cool. Ja, wo warst du dann?
Ja, in Hildesheim war ich dann, genau, bei Hannover.
Wolltest du dahin?
Mir wurde empfohlen, da mitzumachen. Da kam ein neuer Intendant dazu, Oliver Graf. Und der wollte halt ein diverses Ensemble zusammenstellen und das war genau meine Vision. Ich wollte Theaterstücke machen, wo sich alles um Diversität auch dreht und weil es ja auch meine Lebensrealität abbildet und dann hatte ich richtig Lust drauf gehabt, ja.
Geil.
Aber es ist auch so ein Beruf, wo du tatsächlich, oder ich vermute jetzt einfach mal, dass du da jetzt nicht so wählerig sein kannst. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt nur im Kreis Mainz bleiben,
Achso, ja. Das meinst du, ja. Ich hätte mich schon noch überall beworben. Also wäre schon eine ganze Tour gemacht. So. Ich habe nochmal den Artikel gelesen. Und da stand ja, dass ich mich an vielen Theatern beworben habe, aber das hast du falsch verstanden gehabt.
Ja, das waren Schauspielschulen.
Ja, genau. Ne? Ja.
Ich habe es mir auch beim Lesen aufgehört. Ich dachte so, das kann ja irgendwie gar nicht sein. Nee. Shame on me. Ansonsten fand ich den Artikel eigentlich ganz cool.
Und der Artikel war, der war echt super. Ich wollte es mal richtig stellen, weil deswegen ist für mich irgendwie. Das ist ein spannender Fact, weil ich habe leider nicht so viel Erfolg gehabt mit Hochschulen, habe dann die private Schule gemacht, aber dann, als es zum Theater ging, worum es ja auch eigentlich dann letztendlich geht, habe ich dann das erste direkt bekommen und die haben mich geliebt und wollten mich sofort haben, also ne, das hat sich dann so gedreht. So, ja.
Mega, Hildesheim ist schon weit weg, das ist doch,
ja,
ist in der Nähe von Hannover,
genau,
oder?
Ja.
Ich hatte einmal ein Bewerbungsgespräch auch an der Uni Hildesheim, auf diesem Kulturcampus oder wie das hieß. Es war wie so ein kleiner Bauernhof. Mhm. Warst du da jemals?
Ich habe nur Schönes gehört, aber ich war immer nur auf dem Theatercampus.
Ich wusste nämlich nicht genau, ob ihr da mit dazugehört.
Ich war irgendwie immer dieser Theaterwelt. So.
Ja. Cool. Sehr geil, da warst du 3 Jahre, richtig?
Genau, drei Jahre.
Hildesheim. Ja. Und warum hast du dich entschieden, weiterzugehen?
Ich wollte einfach weiter. Ich habe das Gefühl gehabt, ich drehte sonst zu sehr auf einer Stelle. Ich wollte auch neuen Input. So. Und hatte auch ganz, ganz großes Glück. Also nach Bamberg ging es dann auch wieder so richtig smooth. Also da hatte ich auch so großes Glück, wirklich. Wir hatten einen Abstecher, also von vorne. Es ist eine Landesbühne, Hildesheim. Das heißt, wir haben immer wieder Abstecher. Also das heißt, wir spielen nicht nur in Hildesheim, sondern auch in kleinen Orten ringsrum. Manchmal aber auch ziemlich weit weg. Wir haben auch einmal in Itzehoe gespielt und einmal auch in Schweinfurt in Franken. Und da hat dann eine Bamberger Dramaturgin mich spielen sehen und hatte noch einen POC-Schauspieler für 3 Stücke gebraucht, also für 2 Stücke und 3 Abende. Und fand mich ganz toll und hat mich zum Vorsprechen eingeladen. Hab vorgesprochen. Sie fanden mich toll, wollten mich für die Stücke haben. Und die Intendantin meinte dann, naja, also ich dachte mir so spontan heute in der Vorbereitung aufs Vorsprechen, also wenn es mir gefällt, würde ich auch ein Festengagement anbieten. Und dann hat es ihr gefallen und dann habe ich das Festengagement angenommen.
Du durchsprengst gerade die kompletten roten Fäden dieses Podcasts. Wir haben hier Selbstständige sitzen gehabt, die auch irgendwie damit nicht so ein bisschen schwer getan haben, irgendwie das sichere Jobleben, Angestelltenwesen dann abgelehnt haben und dann immer so ein bisschen rumgestrauchelt haben. Und jetzt sitzt du hier und erzählst, du hast
also so quasi, smooth läuft
quasi direkt nie, die erste oder? Bewerbung wurde angenommen und dann einmal Gastspiel und dann bleibt auch.
Ja,
super, toll.
Das ist schon auch Glück, muss man auch sagen. Ne?
Das ist für Theaterbereich relativ ungewöhnlich.
Ja, das hat auch irgendwie einfach alles zusammengepasst. Ne? Also klar habe ich auch überzeugt, sonst wäre ich auch nicht genommen worden. Aber das ist auch vielleicht zur Schicksalsfügung, so weiß ich nicht. Vielleicht als Entlohnung dafür, dass ich halt bei den Hochschulen so viel Ausdauer gezeigt habe.
Du bist seit letztem Jahr jetzt da und spielst auch extrem viele Sachen, habe ich gesehen, auch sehr viele, sehr unterschiedliche Sachen,
ja.
Von sehr klassischen Stücken über unaussprechliche Werktitel. Du kannst es bestimmt mittlerweile sehr schnell sagen.
Der Wunschpunsch.
Ja, aber also, das Wort davor ist das, dieses, was mir Probleme macht.
Was meinst du jetzt genau?
Den Satan.
Ach so!
Kannst du das kurz nochmal erwähnen?
Ach so, oh Gott. Ich hasse dieses Wort.
Musstest du es oft auf der Bühne sagen?
Ich glaube, ich musste es tatsächlich gar nicht sagen.
Echt? Ja. Aber du hast...
Satan, Archäologen, genial, alkoholischer Wunschpunsch.
Genau.
Ja.
Aber du hast den einen... Den Hexer. Nee, wie heißt der Hexer?
Ist Professor,
Ihr
Doktor,
Ihr Witzer,
Professor, Belzebub, Ihr Witzer.
Genau.
Geil.
Und der sagt das nicht? Der sagt, okay.
Das ist einfach, also ich hatte das Stück vorher nicht. Es klang sehr spannend. Es hatte sehr geile Kostüme, fand ich.
Mhm,
fand ich, war das dein erstes Stück dort?
Nee, das erste Stück war das Vermächtnis.
Das hat zwei Teile, oder?
Mhm.
Das wurde
Dafür wurde ich auch gecastet. Genau, das Vermächtnis, da gibt es eine Figur, der ist eben auch schwarz und ich finde es auch stark, dass sie jetzt nicht sagen, also wäre auch komisch, wenn sie jetzt irgendwie weißen Darsteller besetzen würden, das ist schon noch wichtig, finde ich. Und dafür wurde ich gecastet und dann eben ganz übernommen. Und ganz kurz zu deiner Frage, warum ich das nicht gesagt habe, es waren eher die Tiere, die Geschichte erzählt haben,
also, ja, gut.
Die halt die Welt retten wollen und wir sind halt die Antagonisten, die halt dann so.
Also ich kenne nur die Serie, die Zeichentrickserie.
Ja, die ist auch toll.
Ich kannte das gar nicht.
Nee?
Offensichtlich ist das nicht meine Generation. Weiß ich nicht.
Das ist einfach.
Obwohl das Buch, glaube ich, älter ist als die Serie.
Ja. Es gibt ein Buch? Aha. Ja. Okay. Interessant. Ich habe das nämlich in deinem Zusammenhang zum allerersten Mal überhaupt mitbekommen.
Aber das ist es Thomas Mann?
Michael Ende.
Einer von
beiden. Echt?
Ja.
Der mit der unendlichen Geschichte?
Genau. Mhm. Oh, ich liebe die Geschichte.
Ich auch, aber der hat mir schon Angst gemacht und ich fand es auch immer schlimm mit dem Pferd.
Ja.
In diesem Sumpf, wo er den zurücklässt, sein Pferd. Das fand ich ganz schrecklich. Also mir hat das echt, das war ein bisschen viel für mein Kinderherz.
Das mache ich
nicht.
sag du mal.
Genau, ich habe jetzt einfach mal, weil natürlich gibt es Schauspieler und Schauspielerinnen Datenbanken. Also wir hatten Wunschpunsch, hatten wir jetzt Vermächtnis, beide Teile. Und jetzt, hier steht alles noch irgendwie aktuell mit drin, Maria Stuart und die Ärztin.
Die Ärztin, ja, spiele ich auch morgen. Morgen und übermorgen. Morgen spielen wir die Ärztin am Eröffnungstag der EM. Ich glaube, es wird keiner kommen.
Oh nein! Ich habe morgen Abend auch noch was zu tun, was nicht Fußball ist. Also.
Okay.
Und da sind 50 Leute angemeldet. Also.
Okay.
Es gibt auch noch Leute, es gibt ein Leben neben dem Fußball.
Ja, ich weiß.
Bin ich sehr überzeugt.
Aber wir fragen uns wirklich, ob wir... Also, wie viele kommen werden.
Ja. Ich drücke die Daumen.
Ja.
Hast du eine Präferenz? Also Maria Stuart ist jetzt ein sehr klassischer Stoff. Die Ärztin ist ein modernes Stück.
Ja.
Und der Wunschbund ist ein
Kinderstück.
Mhm. Bist du da ganz offen? Ich meine, als Schauspieler muss man ja auch das spielen, was einem quasi so gegeben wird.
Ja.
Aber gibt es was dir besonders Spaß macht?
Moderne Stücke. Stücke, die wirklich am Puls der Zeit sind, wie das Vermächtnis. Also auch für mich jetzt gerade total wichtig, weil da geht es um queere Lebensrealitäten und ich als queere Person fand das total wichtig, dass ich das auch erzählen kann. Und es ist halt auch super, super, super gut geschrieben. Ihr müsst euch unbedingt mal durchlesen oder auch anschauen. Also nächste Spielzeit spielen wir das nochmal als Doppel-Event.
Erzähl mal kurz, worum geht's da?
Ihr seid herzlich eingeladen.
Oh, worum geht's in das Vermächtnis?
Das Vermächtnis. Es geht um eine schwule Freundesgruppe. Und explizit geht es, genauer gesagt, um zwei aus dieser Freundesgruppe, Tobi und Eric. Und die sind ein Paar. Und die werden über 6 Stunden Theaterabend begleitet. Also wirklich alles dabei. Also ich will es auch nicht spoilern, das geht von irgendwie Liebe und Herzschmerz und irgendwie, es geht auch sehr viel um HIV. Weil es nämlich auch nicht nur um diese junge schwule Freundesgruppe geht, sondern auch um eine ältere Generation. Weil dieser Eric Less einen Freund hat, der in den 80ern die AIDS-Epidemie miterlebt hat und ihm dann so näher bringt, was das bedeutet hat und was er gemacht hat, um dann irgendwie so einen Impact zu geben, dass es irgendwie, um es zu mildern, den Schmerz, weil er, dieser ältere Mann eben allen AIDS-Kranken so einen Zufluchtsort gegeben hat, um da zur Ruhe zu kommen. Und das gibt er ihm mit als Vermächtnis sozusagen. Mhm. Das, da kommt das Wort her, genau. Und ja, also es kommt auch alles vor. Es kommt auch eine Voging-Szene vor. Ich voge auch in dem Stück. Ich twerke auch.
Okay, I'm hooked. Das interessiert mich, das finde ich total, total spannend.
Also es ist ein bunter Abend, der wirklich ganz viele Höhen hat, aber auch ganz viele Tiefen.
Was würdest du sagen, ist das für ein Genre? Ist das ein Melodram oder?
Oder
Dramedy?
Ja, doch. Drama. Das ist schon dramatisch, aber auch komödiantisch, also ist irgendwie alles drin, es sind 6 Stunden. Das ist irgendwie
und ihr spielt ja das in 2 Teilen, das heißt, das eine sind 3 und das andere sind 3, aber dann nächste Saison macht ihr alles am Stück.
Nee, wir haben diese Saison 2 Abendtage gehabt, wo wir wirklich am Stück gespielt haben.
Alter.
Mit Pause war das 8 Stunden, dann hatten wir einmal eine längere Pause, dann waren es 8,5 Stunden. Mhm, ja, das war genauso krass, wie ihr jetzt gerade reagiert habt.
Hey, aber ich kenne das ja, ich finde es immer krass, wenn Leute ins Kino gehen für so, weiß ich nicht, alle 3 Herr der Ringe-Teile hintereinander. Aber ihr spielt das ja. Das ist ja ein Arbeitstag und ich meine, euer Arbeitstag besteht ja normalerweise auch aus Proben und so weiter, aber da hat man ja Pausen dazwischen und so weiter.
Wir hatten ja auch Pausen, da konnte man sich immer ein bisschen erholen. Aber irgendwann zieht man einfach durch. Also beim allerersten Mal, also wir haben es ja 2-mal gemacht, beim ersten Mal, da waren wir beim ersten Teil noch so ein bisschen aufgeregt. Und also nicht aufgeregt im Sinne von, dass wir Angst hatten irgendwie vor Publikum, sondern wie wir das jetzt schaffen, energietechnisch. Wie wir das jetzt,
Spannung zu halten.
Ja, genau, wie wir das irgendwie aufteilen. Und ab dem zweiten Teil wussten wir, wir haben noch Energie, dann waren wir viel entspannter.
Okay.
Und am zweiten Mal das Ganze machen, wussten wir, das funktioniert. Es geht schon, ja. Aber beim zweiten Mal war ich sogar noch ein bisschen krank, weil ich die Woche zuvor krank war. Es geht. Es ist happig, aber ja. Aber nächste Spielzeit eben Freitag, Samstag.
Okay, das klingt machbar auf jeden Fall.
Ja. Das wird in den Stallzeitkalender aufgenommen.
Super.
Ich habe eine vielleicht ein bisschen ernstere Frage. Du hast gerade eben schon gesagt, du wolltest gern in ein Theater, was ein diverseres Ensemble hat. Du findest es cool, dass jemand POC castet explizit.
Ja.
Hast du das Gefühl, wir hatten mit Elias ja schon hier gesessen, hast du das Gefühl, dass das was Gutes ist oder dass man trotzdem, oder nervt es dich, dass man immer dann in eine Rolle quasi, so eine vorgefertigte gesteckt wird, wenn
ich
du weißt,
verstehe. Ich verstehe, was du meinst.
Also Elias zum Beispiel als jemand mit einem iranischen Hintergrund und auch einem iranischen Erscheinungsbild oder einem dunkle Haare und so weiter, wird oft auch in Rollen gecastet, die so sehr in diese Richtung halt gehen. Und also ich könnte mir vorstellen, natürlich nehme ich mir überhaupt nicht heraus, das irgendwie beurteilen zu können. Deswegen frage ich dich.
Verstehe ich, ja. Ich verstehe das voll. Ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich finde aber in dem Fall jetzt dem Stück des Vermächtnisses, also da braucht es auch erstmal, finde ich, Diversität auf der Bühne und also generell auf der Bühne und in der Freundesgruppe auch, finde ich, die da abgebildet wird. Und außerdem ist es ja auch so, dass das Stück echt wirklich jede Figur ernst nimmt und auch wirklich eine echte Backstory da ist und dass sie nicht nur ja so karikaturmäßig dargestellt werden. Und ich habe da als Tristan auf der Bühne gestanden und dann meinem besten Freund Eric gesagt, hey, ich wandere aus nach Kanada, weil ich es nicht mehr kann, weil Trump an die Macht kam und das, was das für ihn bedeutet und warum er das nicht kann. Und das würde ich irgendwie, wenn ich jetzt Zuschauer wäre, einem weißen Schauspieler jetzt irgendwie, da hätte ich irgendwie Probleme mit. Deswegen finde ich es schon wichtig, dass man dann auch eine schwarze Person da.
Ja, das ist einfach eine Art der Lebensrealität wahrscheinlich jetzt auch mehr denn je. Umgekehrt finde ich, ich schaue gerade Bridgerton. Kennst du die Serie? Kennst du die Serie? Also für alle, die die Serie nicht kennen, schon Netflix-Serie.
Ja, das ist, steht auf der Agenda.
Ja, spielt auf jeden Fall spielt in einer Art fiktivem England und zu Zeiten, wo man noch Korsette und keine Ahnung getragen hat und es gab auch noch keine richtige Elektrizität und so weiter. Und wer sich ein bisschen mit Geschichte auskennt, was ihr ja beide tut, weil ihr beide Geschichts-LK hattet, weiß natürlich, dass damals...
Achso, ja.
Weiß natürlich, dass irgendwie das eine sehr privilegierte Gesellschaft war. Eine durch und durch weiße Gesellschaft und dass People of Color überhaupt keine Möglichkeit hatten, sozial aufzusteigen. Und in Bridgerton und auch in Hamilton zum Beispiel... Yeah. Sind alle diese historischen Figuren, seien sie jetzt eben fiktiv oder nicht, mit Menschen aller möglicher Hintergründe besetzt. Ja. Und als ich es zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, wie geil ist das? Und dann habe ich aber auch gedacht, ist das cool für, also ist das was Gutes jetzt für unsere Gesellschaft? Oder also, wie siehst du das?
Ja, gute Frage. Klar bildet man jetzt nicht so die 1:1 Realität ab von damals, weil alle weiß waren, die an der Macht waren und schwarze Menschen unterdrückt haben. Aber gleichzeitig, Bridgerton geht es ja auch eher so um Romanzen, oder?
Ja, ist schon
und
so.
Und dann ist es ja auch, egal, ob man weiß oder schwarz ist. Und dann geht es auch eher darum, wie man sich da irgendwie, wie man mitfühlt.
Ich finde es einfach mega geil, dass so Sehgewohnheiten einfach, dass damit gebrochen wird, weil wir sind daran gewöhnt, dass Historiendramen und so Zeug, dass das einfach. Ja. Dass das weiße Menschen sind. Ja. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil, dass das so damit gebrochen wird.
Ja, finde ich auch wichtig im Theater. Ich habe ja auch angefangen, meine Karriere, also nach der Ausbildung, in Hildesheim mit einem klassischen Stück Die Räuber und habe da Karl Moor gespielt. Und da habe ich auch als schwarze Person dann diesen Karl Moor gespielt in einem Klassiker. Und da haben sie auch ein bisschen mit den Sehgewohnheiten gebrochen. Ja.
Sollte komplett normal sein.
Ja. Ja, das ist halt das Ding. Also es führt halt immer noch zu Diskussionen. Also wenn jetzt vor allem Film, da ist dann irgendwie, das ist jetzt bei diesen ganzen Disney-Filmen jetzt irgendwie mit Ariel.
Mm, ja.
Und da eine Riesendiskussion. Wo man
ganz
dann,
groß.
Und wo man sich dann halt auch denkt, es geht ja nicht um die Person, die da jetzt spielt, die spielt eine Rolle.
Ja.
Und diese Rolle ist es.
Und es geht darum, dass auch Menschen, die das rezipieren, sich gesehen fühlen.
Ja.
Aber das ist zumindest mein Gefühl, dass es auf der Theaterbühne noch eher funktioniert oder noch eher akzeptiert ist. Eigentlich auch viel zu hart. Also im Film ist es einfach, weil es noch zu massentauglich oder zu breit ist. Und dann kommen halt die paar Deppen raus und da lassen sie sich da komplett aus.
Also wenn ich in die Kommentare gucke bei Instagram, jetzt als der Ariel-Trailer released wurde. Ciao, also das ist einfach so niederschmetternd.
Ja, das ist, also nur ganz kurz wegen dem Theater, also da glaube ich, das ist vielleicht auch eher so, dass man das gewohnt ist, weil in der Oper wird das ja sehr oft gemacht, weil das ja mega international ist, und da ist man vielleicht auch darüber, das vielleicht auch mehr gewohnt. Und bei Ariel nochmal, da habe ich jetzt so eine POC-Aktivistin gerade im Kopf, ich weiß gerade nicht mehr, wer das jetzt genau war, aber ich fand, was sie dazu zu Ariel gesagt hat, total irgendwie inspirierend, dass sie findet, dass es eigentlich genau richtig ist, dass eine schwarze Schauspielerin das macht, weil sie als schwarze Schauspielerin oder als schwarze Person ja diese Ariel ja viel besser nachvollziehen kann, weil sie ja wirklich unter der Oberfläche ist und auch Teil dieser weißen Gesellschaft sein möchte. Teil irgendwie, also
eine ganz andere Metaebene
so
aufgemacht.
Genau,
ja,
genau so.
Hä, voll interessant.
Aber die meisten haben diesen Zugang dann nicht zu dieser Metaebene. Die denken dann nur, früher Ariel, die Zeichentrick-animierte Serie, da war das.
Die ist ein Ginger.
Genau.
Nee.
Warum ist die jetzt nicht? Warum ist die jetzt nicht so?
Oh. Ja.
Oh, du hattest vorhin gesagt, bei Theaterstücken so Präferenz eher Richtung zeitgenössischere oder eben die aktuelleren Themen aufgreifen. Hast du bei Rollen auch Präferenzen oder ist, du nimmst, was kommt?
Naja, im Theater muss ich ja, also jetzt fest angestellt, muss ich ja letztens.
Wenn du die Wahl hättest.
Oh, ja. Gut, ein bisschen Wahl hatte ich ja schon, weil die hatten mich ja zwar gefragt, ich hätte ja auch durchaus zu Bamberg Nein sagen können, aber die Stücke haben mich ja so sehr angesprochen, dass ich das unbedingt machen wollte. Also jetzt habe ich eher so genau die Genres im Kopf, Figuren, muss ich kurz überlegen, weil ich habe nämlich in meiner Karriere bis jetzt so viel Unterschiedliches gemacht. Von extrem so joyful und jolly und irgendwie so gut drauf und am Lachen und am Strahlen und am Strahl. Also, ja. Aber ich mag es halt auch natürlich, eben, was ich eingangs gesagt habe, so den Schmerz irgendwie zu verarbeiten, mit dem Zuschauer auch verarbeiten und irgendwie damit durch irgendwie einen Spiegel vorzuhalten und irgendwie auch helfen, irgendwie auf Sachen aufmerksam zu machen. Also ich muss auch nochmal daran denken, was ich vorhin gesagt habe, dass mit diesem Schmerz, das ist auch irgendwie so eine, ergibt dann auch so eine Dringlichkeit. Also das ist auch der Grund, warum ich Kunst mache, weil ich irgendwie, weil ich raus muss, ich muss mich veräußern, ich muss irgendwie mich mitteilen. So, ich kann das nicht mit mir selbst ausmachen. Und deswegen bin ich eigentlich sehr, ich bin offen für die ganze Bandbreite tatsächlich.
Ich muss was Gutes. Ja. Gerade habe ich kurz bereut, dass wir keine Kamera noch nicht aufgebaut haben. weil in dem Moment, wo ihr die Stille gehört habt, war hier sehr viel Gestik und sehr viel Ausdruck aus dem Körper heraus, was wirklich sehr sehenswert war und was auch nochmal irgendwie für dich verdeutlicht. Du hast ja auch immer noch so einen Tanz. Fable, ne? Du bist ja auch, du hast geschrieben, wenn du groß bist, wirst du Tänzer. Ist Tanz noch sowas, was überhaupt Teil deines Theateralltags ist? Du machst ja kein Musical in dem Sinne, aber...
Ja, ich habe im Vermächtnis ja auch getanzt.
Twerken, stimmt.
Es gab so eine Party-Szene, es gab so eine Club-Szene, wo ich getwerkt habe, gewalkt habe. Aber auch im zweiten Teil gibt es so eine richtige Choreo-Szene auch. Und und wir haben jedes Mal, wir drei, die da vorne getanzt haben, so viel Energie und Freude da irgendwie übertragen können, dass Leute da irgendwie voll begeistert waren. Und ich mag es einfach, Menschen zu begeistern und irgendwie eine Freude zu machen, ne, dass sie dann Spaß haben. Und auch für mich tanzen bedeutet, abgesehen davon, mich auszudrücken. Also körperlich auszudrücken ist nochmal was ganz anderes als mit Sprache. Das ist irgendwie, das kommt dann nochmal von... ganz woanders irgendwie.
Das merkt man wirklich, finde ich, das kommt bis zu mir rüber. Also das ist nochmal eine andere Form der Kommunikation irgendwo. Aber Music kam nicht für dich in Frage.
Ich habe es ja auch immer gemacht. Ich war ein Jahr in Wiesbaden.
Oh, also was wurde da gegeben?
Jungen Staatsmusical, genau, dieser Jugendclub im Staatstheater Wiesbaden. Und was war denn Frage?
Was da gegeben wurde, was da das Stück war.
Achso, ich habe da in drei Stücken mitgespielt. Zwei Wiederaufnahmen, zwei hoffnungslose, verdorbene Schurken, Superhero und Hair.
Hair.
Ja, Hair war das Beste von deinen drei.
Das war das Bekannteste von Hair.
Genau, ja. Das hat schon Spaß gemacht, aber da hat mir eben die Tiefe gefehlt und jetzt, wo ich aber in Hildesheim 3 Jahre gearbeitet habe und da auch in der Musical Company spielt, habe ich festgestellt, es kann genauso auch tief sein, Musical. Tendenziell ist es schon noch unterhaltend, aber ja, ich hatte eben auch diese Dringlichkeit gehabt, ne, irgendwie der Schmerz, der mich als Künstler irgendwie vorantreibt, und das habe ich da nicht so ganz erfüllt gesehen. Mhm. Aber, ich bin offen für Musicals.
For the record. So.
Nein, weil ich will selber noch Musicals machen. So, ne?
Ja, ich glaube, das ist ja auch jederzeit irgendwie möglich. Wir hatten vor, war das noch diese Staffel?
Nee, das war die letzte.
Vergangene Staffel. Ja. Hatten wir Jens Emmert hier sitzen, der ja auch Musical-Darsteller ist mittlerweile. Und da haben wir auch darüber gesprochen, wie ernsthaft ist Musical und wie ernst kann man Musical nehmen. So. Und wie viel hat er mit den Schauspielern? Er ist ja auch an der gleichen an der gleichen Theaterschule wie Elias, an der Theaterakademie Everding in München. Mhm. Und da haben wir auch darüber gesprochen, einfach, dass es einfach zwei unterschiedliche Genres sind, die aber komplett ihre Daseinsberechtigung natürlich irgendwie haben. Und wie cool ist es, wenn man sich nicht so komplett einfährt und sagt, hey, ich will auch auf jeden Fall Musical machen und das kann ich komplett nachvollziehen.
Also er kann ja immer noch reines Schauspielstück machen.
Total.
Er hat ja auch, er ist ja, was viele Musical-Darsteller ja sagen, dass sie Sänger, Tänzer und Schauspieler sind.
Genau, das ist so ein bisschen.
Also dass sie halt jeweils auch das, ne, auch vollwertig sind. Ja.
Singst du noch ab und zu? Weil deine Sprechstimme ist super, finde ich. Also das ist sehr, sehr, sehr angenehm zu hören.
Ja, die habe ich auch trainiert. Ihr musst ja wirklich trainieren, ne? Also auf der Bühne musst du ja auch die letzte Reihe erreichen.
Ihr spielt ja unverstärkt, ne?
Ja.
Im Gegensatz zum Musical zum Beispiel.
Meistens schon, ja. Was war die Frage? Achso, ob ich singe. Manchmal singen wir auch. Also ich habe jetzt das letzte Mal gesungen in Hildesheim. Shockheaded Peter. Kennst du das? Strowelpeter.
Ah.
Von den Tiger Lilies, ist eine Rock-Punk-Band. Die haben das so interpretiert und haben Songs rausgemacht und auch, ich glaube, das ganze Stück selbst auch
war
geschrieben.
War das in Wiesbaden? Vor ein paar Jahren. Ja, aber war das auch in Wiesbaden?
Das kann sein, weiß ich nicht.
Das war ziemlich brutal, auch
ja.
teilweise.
Naja, halt
eine
Schobelpeter-Geschichte.
Ich habe das in Wiesbaden gesehen. Ja. Das war gruselig teilweise. Also auch krasse Kostüme. War das nicht sowas, wo so wirklich...
Ja, das ist ja eben alles
also,
immer so
groß. Kommt ja auf die Inszenierung an, aber... ach, wie geil.
Ja, da habe ich auch gesungen, genau. Das ist halt ein Schauspiel mit Musikstück, sage ich jetzt mal.
Das freut mich irgendwie noch so Glimmers of Rüsselsheim Kantschule Musikschwerpunkt so ein bisschen zu sehen oder Glauben zu sehen. So, ne? Weil du ja doch dann irgendwie über, wahrscheinlich auch irgendwo über Kantvokal noch so ein bisschen da so einen Impuls zumindest mitbekommen hast.
Ja, also... Ich habe ja auch da angefangen bei Kantvokal, weil ich unbedingt singen wollte. Und das will ich immer noch. Und ich freue mich jetzt auch schon bald im September Gesangsunterricht zu nehmen in Bamberg bei einer Gesangslehrerin, die gutes Renommee hat. Habe ich mich so eingelesen. Und habe auch richtig Lust, halt meine Stimme so auf ein anderes Level zu heben. Ich kann zwar sprechen, ja. Aber kann ich auch gut singen? Ist die andere Frage. So, und das möchte ich nochmal ausweiten.
Voll schön. Finde ich trotzdem cool. Also
man wird noch viel von dir hören. Und wenn, wollte ich vorhin noch schon da sagen, wenn Jens hier mithört, vielleicht jetzt mit den anderen Engagements passiert es ja auch irgendwie so. Jens ist, glaube ich, aktuell spielt er noch in Nürnberg. Mhm.
Jesus Christ Superstar.
Nein, dann macht er mit?
Ja.
Das wollte ich mir anschauen.
Macht das noch. Es läuft noch jetzt im Juni. Sind die letzten, glaube ich.
Von Bamberg nach Nürnberg ist
ja
auch nicht
so weit. Ja, da wollte ich
so
halt hin, ne?
Weit.
Okay. Ja, gut zu wissen, dass er da mitmacht.
Und vielleicht kommt da auch so ein irgendwas zusammen. Dann machst du auf einmal...
Ja, der ist viel unterwegs.
Machst mal ein Musical.
Er spielt jetzt demnächst Mozart.
Das kann schon sein, ja. Ne? Also, die Theaterwelt ist dann letztendlich doch noch klein. Man trifft immer wieder Leute... Ja.
Theater-People auch immer spezielle People so.
Ja.
Ja. Im Guten.
Voll. Also ich mag
nicht
das
immer,
gerne.
Ehrlich gesagt. Wenn ich ehrlich bin, gibt es auch spezielle Kandidaten. Nein. Alle super. Aber nicht in Bamberg natürlich.
Okay, moving on.
Ich würde, weil wir jetzt beim Singen waren, vielleicht bei Musik kurz bleiben. Ich gucke zu dir.
Du guckst zu mir?
Ach, ich gucke zu dir, ich warte auf eine Reaktion. Ich mach
ja.
einfach. Ich warte immer auf ein Zeichen. Oder
ja, eigentlich kommen die Zeichen ja von mir.
Genau, und jetzt war auf einmal, jetzt habe ich mal was entschieden. Und
ja, ich war kurz am Struggeln, aber Musik passt sehr gut.
Genau. Wir fragen unsere Gäste immer nach dem besten Song der Welt. Und das ist auch, glaube ich, immer eine Kategorie, wo sich alle schwer tun, da irgendwas zu finden. Du hast einen Song und Stella hatte mir heute. Stella hat es mir heute nochmal irgendwie zugeschickt und gesagt, schon irgendwie sehr wild, was dahinter steckt. Was ist dein Song?
Habt ihr euch noch angehört?
Natürlich.
Okay. ich habe ihn erst vor kurzem kennengelernt. Jetzt,
Er ist doch erst vor 2 Wochen rausgekommen.
Siehst du mal. Bin am Puls der Zeit.
Ein Banger ist das.
Ist echt ein Banger. Ich habe ihn so oft gehört. Ich habe ihn erst heute zum Duschen gehört. Es ist ein Song über eine eBay-Kleinanzeigen-Konversation. Über Toastbrot. Und ob man den im Kühlschrank lagern kann oder nicht.
Der Song ist also echt krass produziert. Also ich finde den echt gut. Ja. Ich habe den mir angehört, bevor ich wusste, dass es eine Kleinanzeige ist.
Ja, ich auch.
Und ich war so, ey, schon relatable, so, wo lagert ihr euer Toastbrot so?
Im Kühlschrank.
Ich friere das ein.
Okay, es steht hier einfach
hinten
auf der Registrierung. Man muss es schnell aufbrauchen.
Du musst den Kühlschrank im Kühlschrank
oder ich mache es im
Kühlschrank. Aber im dann Kühlschrank nein. bleibt es länger frisch.
Ganz zart wird es dann.
Ganz zart, ja. Das
können wir den Song jetzt hören?
Nein, leider nein.
So urheberrechtstechnisch ist das schwierig,
schade.
Leider.
Aber ich glaube, man kann...
Das ist eine Empfehlung.
Es gibt da, glaube ich, kein Urheberrecht, weil das eine KI-generierte Song ist von einem TikTok-Nutzer.
Das kann gut sein. Also genau, es ist nämlich ein TikTok-Kanal. Es gibt sehr viele von diesen Songs in ganz verschiedene Richtungen. Ich bin jetzt auch seit Neuestem bei TikTok angemeldet. Auch mal. peinlich. Du bist bestimmt schon jahrelang da. Ja. Deswegen, für mich ist das alles neu jetzt gewesen. Aber das hat sich gelohnt. Da habe ich mir so gedacht, geil.
Das ist schon sehr lustig, ne? Ich habe halt so gedacht, bei Lieblingssong ist so schwer zu beantworten. Ich habe so viele Lieblingssongs und mich auf einen zu. Da habe ich mir gedacht, den ich jetzt letztens immer höre und feier und einfach lustig finde. Da dachte ich mir dann, wähle ich Toastbrot aus.
Von Songkarussell. Ich würde sagen, wir klären das nochmal abschließend ab mit unserem Urheberrechtsspezialisten. Und vielleicht können wir das dann mal so ein. Ausnahmsweise, wenn es da keinen.
Ich wollte jetzt schauen, ob man einfach diesen Chatverlauf irgendwo findet. Dann hätte man es so als szenische Lesung machen können.
Okay, wow.
Nein, doch. Aber zart. Ja, das wird zart.
Also absolute Empfehlung. Ja.
Das Krasse ist ja auch, es wird richtig gut gesungen auch, ne?
Ja. Ich finde auch.
Es ist so, man denkt sich so, es könnte auch Glasperlenspiel oder so sein. Oder Popsong sein, ja. Genau. Also,
ich finde auch, dass es
das macht so okay lustig, ist. Weil das so gut klingt und gleichzeitig so banal ist.
Ich kenne es halt nur von einem Creator aus den USA, der dann diese, aus diesem Frageforum.
Ja, das ist Am I Pregnant?
Can I get pregnant?
Ja, genau.
Und sowas.
Das kenne ich auch,
das ist super lustig.
Das ist halt, glaube ich, eine ganz, aber das ist ja keine KI generell.
Bei dem das ist auch KI.
Also nein, der Chatverlauf ist echt, aber, genau. Achso, aber der Song ist KI generiert.
Dachte, das wäre tatsächlich auch eingegangen.
Komplett krass. Weil es ist echt, die Qualität ist erstaunlich gut.
Ja, das ist krass.
Hi, Christian hier aus dem Schnitt mit einem kleinen Problem. Ich sitze gerade an der Folge und habe nebenbei Spotify offen und sehe gerade, dass sämtliche Songs von Songkarussell rausgenommen worden sind. Das heißt, wir können leider Toastbrot auch nicht auf die Playlist setzen. Damit ihr aber trotzdem in den Genuss von diesem grandiosen Lied kommt, verlinke ich euch einfach in der Infobox unterhalb des Podcasts den Link zu TikTok. Und hört euch das auf jeden Fall unbedingt an und hinterfragt nicht, warum ausgerechnet in dem Video irgendwie Minecraft-Gameplay laufen muss. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden, aber ich bin ja auch alt. Und jetzt noch viel Spaß bei der weiteren Folge.
Mein bester Song der Welt ist nicht KI-generiert. Der ist auch sehr alt. Ich hatte, glaube ich, letztes Mal auch schon einen deutschen Song, oder? Ich hatte Chicken in Black mit von Johnny Cash. Ja. Dieses Mal ist es Münchner Freiheit. Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein.
Oh.
So, es ist für mich mit so einem leichten Trauma verbunden.
Wirklich?
Nee, also jetzt nicht so ein Megatrauma, sondern das ist bei SingStar 80s. War das auch mit drauf. Und meine Schwester wird mich jetzt köpfen, wenn ich es so sage, ich wurde von meiner Schwester immer dazu gezwungen, mit ihr SingStar zu spielen. Und dann haben wir halt immer diese 80s, weil kleines Kind, Englisch, haut nicht so ganz hin und dann hat man halt immer die deutschen Texte da irgendwie rausgesucht und dann war auch Münchner Freiheit mit dabei.
Aber das ist so ein, also der geht mir schon irgendwie, der geht schon an mich, der Song.
Ja, das ist ein schönes Lied.
Voll, also irgendwie, das ist auch ein bisschen cheesy und auch schon ein bisschen abgenutzt so, aber ich finde das trotzdem, ich freue mich immer, wenn der läuft. Das ist für mich, da ist es einfach, da ist viel drin, ja. So, das war's von mir.
Schön.
Mein Song ist auch am Puls der Zeit, weil er auch jetzt vor ein paar Wochen erst rausgekommen ist und jetzt bei Rock im Park auch gespielt worden ist. Und es ist so ein Song, man sitzt davor, man hört es sich an und man hat so ein Grinsen auf dem Gesicht, weil man sich nur denkt, es ist dumm. Es ist dumm, aber es ist super. Und dann drückt man nochmal auf Play und immer wieder. Und das ist Ratatat von Electric Callboy featuring Baby Metal.
Das klingt spannend.
Electric Callboy an sich genial, die wir unbedingt mal zum ESC schicken müssen. Sie haben es versucht, dann waren sie nicht radiotauglich genug.
Die Guten gehen nie zum ESC.
Ja, leider. Und das einfach gepaart mit Baby Metal, also diese Kawaii-Metal-Band aus Japan. Und es ist einfach nur ein...
Deine Vorschläge immer ein bisschen...
Jetzt reinhören.
Oh, ich würde das super gerne jetzt hören.
Ja, können wir im Anschluss. Nach der Aufnahme. Doch, Ratatatat. Wenn man es einfach so ausspricht, das klingt einfach nur scheiße.
Ratatatat.
Ratatatat. Gibt es diverse Songs einfach nur.
Ich hab die noch nie singen hören.
Das ist so,
war das nächste, the closest thing, was ich bisher
versucht zu singen. Es ist ein Metal. Die machen so ein bisschen, ich weiß nicht, ist es Metalcore, ist es Elektrocore? Also es ist laut, es ist mit Growlen und sowas.
Oh.
Aber das ist gut, aber es ist es ist Fun Metal.
Okay.
Ich glaube, Fun Metal fasst es gut zusammen.
Okay, jetzt bin ich intrigued.
Genau, wir hören uns im Anschluss nochmal an.
Würdest du System of a Down auch als Fun Metal bezeichnen? Geht es in die Richtung?
Also ich würde es nicht als, also Fun ist es nicht, weil die Texte absolut nicht Fun sind.
Also ich meine einfach, weil es so,
ja, so von diesem, so, genau, es ist diese melodischen Parts dabei und dann halt
das
in,
meine ich,
genau,
meine
dieses Cross, genau, so in die Richtung.
Okay, dann kann ich mir das auch anhören, genau. dann kann ich das auch gut abhören.
Genau, aber die machen, wie gesagt, bei denen ist es so ein bisschen mehr elektronisch und also alle Songs bei denen, die haben einen neuen Sänger vor ein paar Jahren bekommen und dann haben die auch ihre Stilrichtung so ein bisschen geändert. Und da geht es halt wirklich nur so, es ist einfach nur gute Zeit haben.
Ja, schön.
Gute Zeit mit Metal. wir hören es uns nachher mal an.
Bitte.
Deswegen,
Headbangen.
Das ist jetzt so gedacht, das müsste so eine Band sein, die, selbst wenn man nicht mit Metal oder sowas zu tun hat, dann sollte man die kennen. Aber anscheinend nicht.
Nö.
Gut, perfekt.
Ja, perfekt. Gut. Sachen für die Playlist.
Genau. Dann hören wir noch ein bisschen Baby-Metal.
Ja, genau. Baby-Metal, den Begriff habe ich zum ersten Mal gehört.
Ich auch.
Aber die habt ihr sicherlich schon mal irgendwie mitbekommen. Das sind...
Das kann schon sein, wenn irgendwie so ein bekannter Song
ist. Genau, also es sind drei, es waren mal vier, jetzt sind es nur noch drei japanische Mädels, die dann auch gepaart immer mit so einer Metal-Band hinten dran, die sich halt auch komplett so schwarz-weiß angemaltes Gesicht, irgendwie lange Haare und sowas und dann... also auf Metal-Sound so dieses Kawaii-Japanisch drauf singen und es ist weird. Es ist weird, aber geil.
Ich hatte so eine Phase mit so J-Pop, aber Metal aus der Richtung.
Genau, also es ist J-Pop in laut.
Okay.
Und das gepaart mit Electric Callboy.
Wow.
Ich gebe allem eine Chance.
Interessant, also wirklich gut. Also Bock drauf.
Ich hatte ja fast damit gerechnet, dass du, dass dein bester Song der Welt von Lady Gaga kommt. Du hast geschrieben, das ist dein Promi-Crush gewesen.
Ja. Oh.
Ist das, weil sie so eine Ikone ist?
Ich kann es dir gar nicht sagen, warum, also ich habe jetzt die Frage so verstanden, dass es jetzt mein Promi-Crush von damals ist, ne? Als Kind, als Teenie. Das habe ich gar nicht so bewusst ausgewählt, aber ich glaube, sehr viele queere, schwule Männer haben das sich nicht bewusst ausgewählt, aber es spricht sie an. Ich weiß auch nicht, was das Phänomen ist. Vielleicht, weil sie over the top ihre Weiblichkeit irgendwie auslebt und exzentrisch ist und wir vielleicht da so ein Vorbild sehen, so hey, sie macht das, wir können es ihr nachmachen. Jedenfalls, und auch natürlich an den Texten, natürlich auch sehr viele queere, befreiende Sachen da geschrieben hat, wie Born This Way zum Beispiel. Ne? Also von daher ist sie auf jeden Fall eine Ikone, so. Aber abgesehen von den Texten hat sie mich irgendwie auch so angesprochen. Ich habe Poster von ihr in meinem Zimmer gehabt. Auch von Rihanna. Ich musste mich zwischen Rihanna und Lady Gaga entscheiden.
Die ja unterschiedlich eigentlich nicht sein können.
Ja, weil die eine spricht mich an, weil sie POC ist und die andere, weil sie für Queere.
Best of both worlds. Ja, genau. Wow, also war ja, kannst ja alles dann haben. Das finde ich. Also bei Lady Gaga kann ich total nachvollziehen. Muss immer an diese Cola-Dosen-Lockenwickler denken aus Telefon, aus dem Musikvideo. Total cool. Also, ja, das kann ich sehr gut noch. Ich finde, sie ist halt eine grandiose Künstlerin auch.
Ja, ist sie. Das ist wirklich, sie singt auch so unglaublich gut. Wenn man so aktuelle Sachen sich anschaut von die A Cappella. Wow, also wirklich krass. Und aktuell ist aber Beyoncé meine Lieblingskünstlerin tatsächlich. Ja. Ich habe sie live gesehen in Frankfurt.
Echt?
Da, wo sie noch ihr Renaissance-Act Act One.
Ich würde sagen, das ist schon eine Weile her, oder?
Ja, oder vorletztes Jahr. Habe ich sie gesehen und das ich habe noch nie so ein gutes Konzert gesehen. Das ist wirklich, also man merkt ihr diese Erfahrung an und dass sie weiß, was sie tut. Und ich habe oft auf die Bühne geschaut und habe mich gefragt, ob ich gerade ein Musikvideo anschaue, weil alles perfekt
Alter,
war.
Alter, das ist so krass.
Also wirklich, da gab es nichts auszusetzen. Tanzen on point. Gesang on point, Show war gigantisch. Ja, willst du mehr?
Das ist halt, glaube ich, einfach sowas, was total, was immer wichtiger wird, glaube ich, irgendwie im Bereich Showbusiness und Musik, dass du halt eine richtige Show machst. Also, dass du wirklich so sowas ablieferst, wenn ich jetzt an Taylor Swift denke oder auch allein schon, wer war jetzt hier in, wie heißt die denn?
Nicki Minaj war
diese Cardi ganz
B war
junge.
Hier. Wer war nicht einer von den beiden hier?
Wo?
Ah, war die in Frankfurt? Wie heißt die denn?
Ah, war Olivia Rodrigo
die,
war auch hier, ne?
Ja, Olivia Rodrigo. Ist ja auch eine krasse Show. Jetzt nicht in der Größenordnung wahrscheinlich wie Beyoncé, aber dass das halt so Superlative sind. So.
Ja gut, wenn du ein Stadion bespielst, dann kannst du nicht einfach nur auf der Bühne stehen.
Kannst du schon,
Ed Sheeran macht das, glaube ich,
ja,
so, genau. Ne?
Ja gut, bei ihm ist es dann aber auch wieder...
Weil's Ed
Sheeran ist. Das ist dann sein exzentrischer Stil, dass er halt irgendwie vor 10.000, 50 bis 100.000 Menschen steht und einfach nur...
Ja, finde ich aber Gitarre auch völlig macht. In Ordnung. Und aber gleichzeitig finde ich, dass bei Beyoncé auch da überlagert die Show ja nicht trotzdem ihr künstlerisches Potenzial.
Also es ist
ja
wirklich gut. Also
Gesamtkunst.
Ja, also klar, ich finde beides hat seine Berechtigung so. Aber ich weiß nicht, ich liebe halt auch Musicals und große Shows und als queere Person, es ist ja wirklich ein Phänomen, dass es, finde ich, der einzige schwule Mann, den es wirklich anzieht, so eine große Show zu sehen. Und abgesehen davon ist Beyoncé auch jemand, die hat ja auch in ihrem ersten Album ganz viele queere References da rein eingebaut. Also ganz viele Samples von queeren Icons, so. Also Voguing bis hin zu eigentlich allem Möglichen. Also es ist ich kann es gar nicht abzählen jetzt, weil und es waren auch sehr viele queere Menschen da und es war wie so eine große queere Party im Frankfurter Stadion und ja, also sie ist schon toll.
Schwärmt. Ja, ich würde sagen, wir sind schon hier ziemlich in den lockeren Teil eingestiegen. Was ich vorhin noch fragen wollte, als ich dich eigentlich gefragt habe, ganz am Anfang, Shame on me, ich habe es einfach dann vergessen, als ich dich gefragt habe, ob du Jerry genannt werden möchtest, wollte ich eigentlich fragen, ich dachte eigentlich, dass das quasi so dein Spitzname ist. Aber dein Spitzname ist Schere.
Also ich dachte, mein Grundschul-Spitzname.
Ja, auch okay, aber wo kommt das her?
Naja, Grundschüler sind gnadenlos, ne? Also, weil ich halt Jeremias genannt wurde.
Nein!
Schere, ja.
Boah, das ist ja fies.
Ja. Schere, Schere.
Oh Gott, ey, sowas bleibt irgendwie bestehen bei einem. Sowas hängt einem.
Naja, es war nicht schlimm, es war halt einfach, es war eher lustig für mich.
Schere genannt zu werden. Das sagt heute niemand.
Weil ich habe auch immer gesagt, ich heiße Jeremias. Jeremias habe ich immer gesagt. Nicht Jeremias, Jeremias würde ich jetzt sagen, Jeremias, Jeremias, Schere sind die Abkürzung, ne?
Aber so nennt dich niemand mehr.
Nee.
Jetzt vielleicht wieder. Krass, ich habe mir das nicht herleiten können. Ich dachte irgendwie, es hat keine Ahnung, weiß ich nicht, dass du irgendein Incident hattest mit einer Bastelschere oder
Doch,
sowas.
Gott, das war keine Ahnung. Schere.
Wow. Das war meine erste Assoziation. Oh Mann. Ja, okay, gut. Das auch nochmal für mich geklärt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich finde, wir haben schon sehr viel gesprochen über Rüsselsheim. Und darüber möchte ich jetzt aber eh schon sehr viel geredet haben, jetzt über alles mögliche andere. Können wir jetzt nochmal den Rüsselsheim-Bezug rausholen? Genau.
Geil.
Hat immer wieder einen guten Effekt. Der Rüssel-Jingle. Genau.
Ja, dein Lieblingsort in Rüsselsheim hatten wir schon mal. Oder hatten, weiß ich nicht. Aber es ist mit einer schönen Geschichte verbunden. Mhm. Du hast das Mainufer angegeben.
Ja.
Warum?
Weil ich da mein erstes Date mit meinem jetzigen Freund hatte.
Mhm. Krass. Das heißt, entweder ihr seid schon sehr lange zusammen oder ihr habt...
Wir sind seit 5,5 Jahren zusammen.
Okay, aber hast du damals schon woanders
gewohnt? Da habe ich schon in Mainz gewohnt, aber er hat in Rüsselsheim noch gewohnt.
Okay,
genau. Nee, stimmt gar nicht. Nee, stimmt. Ich habe dann in Raunheim noch gewohnt und dann er in Rüsselsheim. Okay. Kurz danach sind wir beide nochmals gezogen.
Cool. Wo am Mainufer war das?
Wenn man vom Rind runterläuft.
Ah, direkt am Landungsplatz da.
Genau.
Voll schön.
Ja, also wir haben erst in der Kantine gegessen.
Auch ein guter Rüsselsheim-Ort.
Ja. Genau, da haben wir unser erstes Date gehabt und dann... Das Date erweitert mit einem Bierchen, einer Landungsbrücke und da sind wir da entlang geschlendert. Da gab es den ersten Kuss, den zweiten und den dritten und the rest is history.
Oh, aber ich finde das schön, weil das Mainufer ist wirklich eigentlich ein romantischer Ort. Also ist schon klar, dieser Parkplatz und so dieses ganze Raser-Poser-Gedöns und so, das gehört dazu, oder? Also keine Ahnung.
Ja.
Also mein entlang geht es eigentlich, das ist ja schön cool.
Genau. Ja. Also es ist tatsächlich so mit diesen Bänken, da wo jetzt theoretisch immer die Schwäne dann auch irgendwie mal ein bisschen näher rangekommen sind, diese Treppe, wo man sich jetzt auch mal an den Fluss setzen kann auch. Mhm. Also es ist schon schön und man muss sich halt auch mal trauen, entweder nach rechts oder nach links zu laufen. Mhm. Opelsteg hat man, glaube ich, schon mal gehabt.
Über den Opelsteg haben wir gesprochen.
Und in die andere Richtung ist ja auch, da gibt es ja dann auch nochmal immer mal so versteckte Inseln mit nochmal ein bisschen...
Und dann gibt
es
Richtung Raunheim irgendwann auch die Stelle, wo man sehr gut auf die Flörsheimer Kirche schauen kann, die auch voll schön ist. Mhm. Und wenn das Mainvorland überschwemmt ist, finde ich es auch immer total schön. Also es ist natürlich schon auch irgendwie beängstigend, aber...
gibt ja den Wall, also...
Genau, also die Stadt ist geschützt, aber finde ich auf jeden Fall immer sehr schön. Bist du denn noch oft in Rüsselsheim? Deine Familie lebt noch hier?
Meine Mutter wohnt in Raunheim. Genau, deswegen bin ich schon regelmäßig dann hier in der Gegend. Die Familie von meinem Freund wohnt noch in Rüsselsheim. Die wohnt auch bei Mainufer direkt.
Ja,
okay. Perfekt. Also ja, da bei der Bank da gegenüber vom Marktplatz.
Oh, voll zentral.
Also da um die Ecke vom Marktplatz. Ja, genau. Und deswegen bin ich auch ab und zu dort. Ne? Also wenn er seine Familie besucht, komme ich manchmal mit oder besuche ihn dort oder so, wenn er da ist. Genau. Deswegen Rüsselsheim wird immer ein Ort sein für mich.
Schön. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut.
Ich finde das immer spannend. Wie gesagt, das habe ich jetzt auch, ich bin so redundant einfach. Ich sage das ungefähr jedes Mal, wenn Leute hier sitzen, die von extern irgendwie wieder rauf gucken auf die Stadt. Das finde ich schon interessant, diese Perspektive irgendwie zu sehen. Für Leute, die zwar irgendwie von hier sind, aber das von außen sehen, wie die Stadt sich entwickelt. Du hast auch geschrieben, wenn dich jemand fragt, wie Rüsselsheim ist, ist es ein guter Ort, zum Abi machen und Freundschaften zu schließen. Das finde ich einerseits schön, weil es halt überhaupt nicht negativ ist. Aber zwischen den Zeilen lese ich auch raus, mehr ist es vielleicht auch nicht.
Ja, also ich bin ehrlich, ich habe dann schon gedacht, ich möchte eine größere Stadt ziehen. So, hat mich dann schon rausgezogen, weil ich bin ja auch nicht ohne Grund Künstler geworden, weil ich irgendwie mich entdecken will, aber auch die Welt entdecken. Und deswegen will ich auch nach Bamberg, nach Berlin ziehen.
Ich wollte schon fragen, ob du dann vielleicht nach Frankfurt zurückkommst.
Nö.
Okay. Und also muss man so ein bisschen, Nomade ist vielleicht zu viel gesagt, aber muss man einfach diese Offenheit haben, einfach auch komplett seinen Lebensmittelpunkt irgendwo anders auf einmal aufzubauen?
Ja, muss
man. Und das ist ja auch in der Partnerschaft krass.
Ja, also. Und ich bin noch nicht mehr bereit, das zu tun. Deswegen will ich ja Bamberg dann noch beenden. Ich hätte eigentlich da wahrscheinlich weitermachen können. Habe aber selber dann um eine Nichtverlängerung gebeten und beende dann das Arbeitsverhältnis zur übernächsten Spielzeit. Also ich habe jetzt noch nächste Spielzeit die ganze und dann bin ich da fertig.
Das heißt 2026? Nee, doch. Herbst 2026.
Also ich 25 fange ich ja an im Herbst und geht bis 26 Sommer.
Okay, und dann gehst du nach Berlin?
Ja.
Ans Gorki-Theater, oder?
Klar.
Da sehe ich.
Potsdam ist um die Ecke, dann drehe ich da Filme.
Potsdam ist so schön. Ja. Potsdam ist das bessere Berlin, ich bin ehrlich.
Mhm. Ja?
Finde ich schon.
Soll nicht so überlaufen, ne?
Ich komme mit Berlin nicht so mega gut klar. Ja. Ich finde Potsdam halt ist ruhig, ist ein bisschen spießig.
Berlin ist eine Stadt, die man besuchen kann. Also aus meinem Besuchen, Leben.
Aber hat eine tolle Theaterlandschaft.
Ja, die generell Kultur in Berlin. Da kommt eh alles zusammen.
Ja. Das ist ja, das versuche ich dann auch mal.
Das heißt, du weißt aber noch gar nicht,
ich weiß es nicht.
An also, welches du da gehst?
Nee, oder? Mir ist jetzt einfach wichtig, was du auch vorhin meintest mit der Partnerschaft und irgendwie Ort und so. Ich habe ja gekündigt, um eben mit meinem Freund was Gemeinsames jetzt aufzubauen. Jetzt habe ich mir was Schauspieltechnisches aufgebaut, so ein gewisses Standing. Ich kann dann schon sagen, ich habe 5 Jahre im Festengagement gearbeitet, habe auch schon eine Ausbildung eben, was ich vorhin erzählt habe, in den Kammerspielen gespielt in Mainz. So, ich habe so Erfahrungen, die ich vorweisen kann und traue mich jetzt damit, in die freie Szene einzutauchen.
Geil.
Ja.
Da kommt der rote Faden wieder.
Ja, total, weil ich finde das absolut bemerkenswert zu sagen, ja, also jetzt ist zwar erst 2024, aber 2026 werde ich schon sicherlich gekündigt haben, da werde ich keinen Job eventuell haben, ja, und dann gehe ich nach Berlin.
Komplett neue Stadt, ja.
Ja.
Ich bin also ehrlich, ist eine lange Vorlaufzeit, um sich vorzubereiten, auch mental, ja, und sonst.
Also ich glaube auch, ne, die Zeit wird auf jeden Fall mir helfen, dann vielleicht auch was zu finden dann anschlüssig. Aber ich habe schon auch Respekt davor. So, ne? Das ist schon, davor hatte ich auch viel Glück, dass ich dann irgendwie weitergereicht wurde, sozusagen. Selbst Hildesheim wurde mir auch empfohlen, da mich zu bewerben, und habe dann auch die Empfehlung erwähnt. Es war auch irgendwie, hat alles sich so gefügt, ja. Und dann muss ich halt so ein bisschen Klinken putzen. Ja? Also, das ist ganz typisch. Dann fragt man mal den Regisseur und den Regisseur, hey, hast du irgendwie ein Projekt, hast du Lust mit mir zu arbeiten? Und ja, und auch irgendwie in den Theatern, wo ich war, habt ihr irgendwie ein paar auch die Gastschauspieler und so. Und halt natürlich auch ganz initiativ auch Bewerber in Theatern, wo ich noch nicht war, und Agenturen noch raussuchen. Also ich habe echt die Hoffnung, dass ich eine richtig gute finde, die mich dann auch einfach quasi automatisch an Film und Fernsehen vermittelt.
Wie funktioniert das mit Agenturen? Also wie viel hängt davon ab? Sollte man als Schauspieler eine Agentur haben?
Ja.
Und was macht eine gute Agentur aus?
Ja, also die meisten sind ja automatisch in der ZAV, Künstlervermittlung, in dieser staatlichen, also vom Arbeitsamt organisierten Künstlervermittlung. Da bin ich auch drin. Ist nicht ganz automatisch, also staatliche Absolventen, die kommen automatisch rein, private müssen vorsprechen und dann wird entschieden, ob sie reinkommen. Wobei die staatlichen ja auch vorsprechen müssen, aber die werden eigentlich automatisch genommen. Und genau, also man wird dann da aufgenommen, und diese ZAV, die ist schon nicht schlecht, finde ich. Die hat schon ein, zweimal Sachen mir vorgeschlagen, auch während meiner Zeit hier, also in Bamberg meine ich, habe ich eine Einladung bekommen für ein Vorsprechen für Schauspiel Leipzig. So, was ich auch eine gute Hausnummer finde. Das heißt, die haben da schon auch irgendwie Kontakte so und vermitteln einen auch. Aber halt viel, viel seltener, als wenn du in einer guten Agentur bist, die privat organisiert, dass für die sehr viele Kontakte hat und ständig Menschen vermittelt. Deswegen ist es immer besser, wenn man dann zu einer renommierten Agentur geht. Aber das ist auch wieder so wie fürs Theater sich zu bewerben, nochmal so ein Act. Ja.
Voll interessant, aber lohnt sich ja dann auch, ne? Also wenn du dann eine gute Agentur hast oder eine gute Agentin, einen guten Agenten, mit dem du close bist.
Das stimmt.
Ist Film und Fernsehen auch so ein Ziel? Oder?
Ja, ja.
Größer als Theaterbühne oder?
Ja, weiß okay. Ich nicht. Also jetzt gerade schon, weil ich das jetzt noch nicht so wirklich gemacht habe, um da nochmal mich so reinzufühlen und zu gucken, zu schauen, ob es was für mich ist und ob es wirklich was für mich ist. Es interessiert mich wirklich sehr, dieses kleiner Spiel. Man muss ja trotzdem präsent sein beim Spielen vor der Kamera, aber es ist sehr viel minimalistischer, sage ich jetzt mal. Und das interessiert mich sehr.
Volles Vertrauen darauf, dass es was wird, weil bei dem Lebenslauf bis jetzt,
finde das mega,
wie es gelaufen cool, ist.
Ja, auch wenn du, ja, ich meine, zwischendurch immer mal nicht so viel mitbekommen, aber ich glaube, du wirst immer wieder so, für mich zumindest, aus der Versenkung so wieder auftauchen. Und
hier bin ich.
Über Instagram zum Beispiel fand ich das total spannend mitzufolgen, wo du überall mitspielst. Klar, über Theater, die auch gecheckt haben, dass soziale Medien irgendwie was Cooles sind und mit dem man gut arbeiten kann, finde ich, sieht man auch, haben einfach auch die DarstellerInnen einfach eine krassere Präsenz. Und das finde ich dann immer schön zu sehen, genau, was so abgeht in deinem Leben.
Schön. Ja.
Darauf einen Drink.
Darauf einen Drink.
Oh ja, Drink. Okay. Hi.
Piu, piu. Yes. Ein kurzer, du hast was mitgebracht.
Also, ich habe was mitgebracht. Was ganz Besonderes. Und zwar wollte ich was mitbringen, was ich tatsächlich nur für eine kurze Zeitspanne getrunken habe. Nämlich auf meinem Jamaika-Urlaub ein jamaikanischer Cocktail. Den es auch nur dort gibt, weil es jamaikanische Produkte sind, mit jamaikanischem Rum, Appleton, Jamaican Rum, mit der Limonade Ting, das ist so ein Grapefruit-Limonade.
Okay, sold.
Ich liebe so. Grapefruit. Und ich habe das so sehr geliebt, ich habe das vorher nicht gekannt und habe das super gern getrunken, auf der Veranda, weißt du, so am Strand, aufs Meer schauen, das war das Beste überhaupt. Dann war da auch schon Gras legal, ein bisschen eine Tüte geraucht. Also es war wirklich so perfekt, es war so richtig schön, so richtig so wie so einem Film tatsächlich. Ich habe das so noch nie wieder erlebt, das war vor 7 Jahren gewesen. So, und dann wollte ich das bestellen, ne? Weil es gibt es leider nicht in einem Afro-Shop. Ich habe einen Afro-Shop abgeklappert, aber da gab es das nicht. Ja, die Bestellung ist nicht angekommen.
Scheiße.
Ja, aber ich dachte mir, scheiße, wenn das nicht angekommen ist, dann bringe ich das mit, was ich immer trinke, wenn ich unterwegs bin und liebe. Und es ist was geworden? Cola Zero. Du bist doch müde, Stella. Bitteschön.
Danke. Und damit schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zu Elias, das der uns genau, auch eine genau, Cola genau. mitbringt. Sehr gut. Ja, nice. Das ist geil, ich liebe
ein bisschen fies war es jetzt. Wisst
alle waren so
gemacht.
Richtig irgendwie, ich hatte schon so... Mein Mund war schon so...
Mixt er jetzt? Hat er vorgemixt?
Ja, ist, oh, schade. Nice. Ich hätte Geld mitgebracht.
Ich bin noch mit Cola Zero zufrieden. Nächstes Mal.
Nächstes Mal. Es kommt aus Dänemark und das ist noch nicht da.
Ich hatte ganz kurz die Befürchtung, dass du deinen letzten bereuten Einkauf mitbringst. Den. Erzähl mal, was hast du da gekauft?
Ich habe auch eine Cola Zero mitgebracht, weil ich versuche auf meine Linie zu achten. Meine Figur. Ich bin seit Jahren im Versuch irgendwie abzunehmen, aber ich nehme eigentlich nur stetig zu. Und genau, deswegen habe ich jetzt Zero mitgebracht und letztens für 5 Euro, 5 Euro ein zuckerfreies Sirup mit Limettengeschmack.
Und zwar scheiße.
Nee, ist halt von SodaStream. Man kann auch einfach das günstig von Edeka kaufen, aber ich dachte, ich kaufe SodaStream-Sirup. Das ist halt unnötig.
Aber hat immerhin geschmeckt.
Ja, schmeckt gut, schmeckt viel. Ist halt 7-Up, ne?
Ja. Ah, okay. 7-Up ist Limette.
Zitrone-Limette.
Ja.
Cheers.
Cheers.
Okay. Cool. Ich habe auch sowas ähnliches mal gehabt, so einen zuckerfreien Sirup. Holunder. Das war eigentlich halbwegs erträglich so. Aber ich finde, man schmeckt so eine künstliche Süße schon auch raus. Mm. Außer bei Cola Zero, die ich liebe.
Da geht's voll, ne? Das ist echt. Wie die Werbung verspricht. Voller Geschmack.
Null Zucker.
Sehe ich nicht.
Geil.
Aber was ist denn das dann? Stevia oder
irgendwie sowas?
Glaube ich nicht. Stevia ist zu gesund.
Steht einfach nur Süßungsmittel.
Natriumcyclamat.
Hat so Chemie, LK, als zweites? Mm.
Nee. Oh Gott.
Ja, das ist
oh,
jetzt,
Chemie.
Das,
nee.
Direkt abgewählt.
Ja. Ich habe erst Physik abgewählt und Chemie.
Was hast du als zweiten LK?
Bio.
Ah.
Es war auch Chemie drin, aber es ist irgendwie
das ist anders,
es ist viel, viel auch. Spannender. Ja. Ich habe das so gern gemacht.
Ich hatte auch den Bio-LK. Und das war dann die Themen, wo es dann tatsächlich so ein bisschen chemischer wird, da habe ich dann komplett versagt.
Also,
ich habe mich dann so über Ökologie und was war das andere dann? Verhaltenslehre. Mm. Da habe ich mich dann so doch nochmal die Note gerettet für den LK, den ich gewählt habe. Mm.
Katz, du hattest auch Geschi und Bio.
Ich hatte Geschi und Bio.
Du hattest auch Geschi und Bio.
Aha. Ich dachte mir tatsächlich so, naja, also ich kann ganz gut auswendig lernen. Ich nehme die Fächer, wo man auswendig lernen kann. Sorry. Bio habe ich gern gemacht. Geschi war auch okay.
Wer hat denn Geschi?
Frau Grabenstein hieß sie, glaube ich.
Ach, Grabenstein.
Grabenstein.
Ja.
Die mochte ich sehr.
Ja.
Die war super lieb.
Ich meine, dass die auch den Club Courage mitbetreut und mitgegründet hast. Das ist so die Diversity AG an der Kantschule.
Mhm. Wann?
Seit 2-3 Jahren oder so. Ah. 3 oder 4, maybe. Ist cool. So ein bisschen LGBTQ-mäßig. Und also da tun sich Dinge.
Wie,
ja.
Nee, wie cool ist das denn?
Mhm. Ja,
oh, das
richtig
ist
richtig cool.
Oh, das ist richtig schön.
Genau, die war damit verantwortlich.
Deswegen, um es nochmal zu betonen, die beste Schule.
Also an der Klangschule gibt es auch einen Diversity Club, das weiß ich. Der irgendwas mit Rainbow, glaube ich, bin ich ganz sicher.
Das ist super schön. Ich wünschte, das wäre auch damals schon so gewesen. Ne?
Ich finde auch, das war einfach zu meiner Schulzeit, aber das war kein Thema. Das war einfach, die existiert.
Das war eine andere Zeit auch einfach.
Ja.
Also da war es weniger aufgeklärt, auch Thema... Rassismus, ne, das kam ja alles so ein bisschen erst mit George Floyd auch und ich glaube, dass wir alle so ein bisschen reflektierter sind.
Mhm.
Also ich glaube, es gibt so verschiedene Bereiche in der Gesellschaft. Die einen sind aufgeklettert, die anderen gehen die AfD wählen.
Mhm. Gott, ey. Wir sind alle noch traumatisiert von diesem Wahlergebnis.
Mhm.
Aber maybe Stichpunkt Stigmatisierung, ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt für dich.
Also es ist eine sehr persönliche Geschichte und auch, bin noch ein bisschen aufgeregt, das zu erzählen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man das erzählt, weil da sehr viel passiert ist und irgendwie das sehr bereichernd war für mich und für meine Familie. Und zwar geht es um einen Theaterabend, der sehr, sehr berührend und sehr bewegend war für uns als Familie. An dem Abend lief Vermächtnis Teil 2 und der Abend beginnt mit einem Monolog. Und der Monolog wird von meiner Schauspielkollegin Barbara Wurster gespielt. Und sie spielt eine Figur, der ist Margaret. Und die hat zur Zeit der 80er ihren Sohn verstoßen, weil er schwul ist. Und quasi davon gejagt. Also er hätte noch da leben können, aber er sollte ins Fitnessstudio gehen, um männlicher zu werden. Er sollte seine Sünden ablegen, weil das unchristlich ist. So. Und dann geht dieser Sohn nach New York, weil er sich da halt verstanden fühlt und aufgehoben fühlt. Und leider Gottes stirbt er dann da an AIDS, weil das zur Zeit in den 80er Jahren halt viele betroffen hat und daran gestorben sind. Und sie wird angerufen und erfährt dann, dass er im Sterben liegt und sie begleitet ihn noch in den Tod und bereut dann, dass sie ihn von sich gestoßen hat und versucht es wieder gut zu machen, indem sie bei dem Zufluchtsort, von dem ich vorhin auch kurz den ich beschrieben habe, mitwirkt und alle, die AIDS-krank sind, in den Tod begleitet und noch irgendwie so eine angenehme letzte Stunde und Tag irgendwie bereitet, zusammen mit diesem älteren Herrn, den ich vorhin beschrieben habe. Und genau, also sie versucht dann, das wieder gut zu machen. So, das ist der Monolog und meine Mutter saß da im Zuschauerraum, hat sich angesprochen gefühlt und hat sich gedacht, ah krass, das bin ich. Sie spricht mir aus dem Herzen, das ist meine Geschichte. Sie spricht auch von meinem Sohn, so. Weil ich ja eben auch schwul bin und auch es nicht mehr ausgehalten habe irgendwann und dann meinen eigenen Weg gehe und kann auch offen und ehrlich zugeben, habe auch HIV, bin damit cool und es ist alles entspannt, weil die Medizin super weit ist und es überhaupt kein Todesurteil mehr ist. Ne? Ich kann Medikamente nehmen und kann so alt werden wie alle anderen bis zu 80, 90. Und bin auch nicht mehr ansteckend und so. Kleine Aufklärungsrunde hier. Genau. Und ja, aber meine Mutter weiß eben auch, dass ich das nicht nur das passt, dass sie sich als dieser Mutter da sieht, ne, dass die auch fundamentalistisch christlich geprägt ist, wie meine Mutter auch, dass ihr Sohn auch schwul ist und dass er auch noch eben HIV hat. Und dann hat sie auch mir erzählt, dass sie so sich umgeschaut hat. Hä, ist das? Ist jemand auch so berührt wie ich? Das ist für mich. Ja, das ist für mich geschrieben. Und es hat sie wohl auch so sehr berührt, dass sie dann auch zum zweiten Mal gekommen ist. Sie meinte zwar auch wegen mir, aber hauptsächlich, weil sie nochmal diesen Monolog da irgendwie sehen wollte. Und was dann passiert ist, war halt total schön. Am nächsten Tag, sie hat dann bei mir übernachtet, meine Mutter, hat sie mir am Küchentisch erzählt, was das für sie bedeutet hat. Und dann kamen ihr die Tränen. Und ihr kamen die Tränen, weil sie sich eingestanden hat, dass das falsch war, mich von sich zu stoßen. Und dass das Leben zu kurz ist, um einen Groll und ja, so Zwiespalt und ja, auch irgendwo Ablehnung, oder nicht irgendwo, sondern mit massiver Ablehnung zu leben. Das Ding ist, sie liebt mich über alles und ich liebe sie auch über alles, aber das hat uns trotzdem immer, war immer so ein Keil zwischen uns in der Beziehung. Und da hat sie mit diesem Theaterabend zum ersten Mal realisiert, durch das Mitfühlen dieser Figur, dass es falsch ist. So. Und dass das Leben zu kurz ist und dass das jederzeit vorbei sein kann, dass man das bereuen könnte. Und dann hat sie sich dafür entschuldigt, Verantwortung übernommen. Ich habe dann auch weinen müssen, weil ich zum ersten Mal gehört habe, wie sie das komplett irgendwie eingesteht. Und dann ja, musste ich auch weinen und dann haben wir uns weinend in den Armen gelegen und uns versöhnt. Das war sehr, sehr bewegend. weil da hat sich ganz viel gelöst in mir. Und das Ding ist ja, ich kann meine Mutter ja sehr gut verstehen und auch diese Figur Margaret, weil sie das wirklich so tief verinnerlicht haben, diesen Glauben, dass das eben eine Sünde ist und dass das der Teufel ist, der da wirkt und dass man dagegen angehen kann, indem man betet. Und das ist, hat dann nichts mit irgendwie, da kannst du auch nicht mit Wissenschaft kommen oder mit Überzeugungen kommen, also mit meinen Überzeugungen kommen. Das ist so felsenfest, da habe ich auch tatsächlich Verständnis, weil das so eingebrannt ist. Und ich glaube, über die Jahre hat sie sich schon auch an mich gewöhnt, ne, mit denen, ich habe viele Partner mitgebracht und so, aber dieser Theaterabend, der hat das, hat sie nochmal ganz anders abgeholt, weil sie da das, weil das fühlbar wurde für sie, glaube ich. Und ja, und mein Statement ist so, glaube ich, dass wenn man sich die Geschichte so anhört, dass man dann auch vielleicht mitnehmen kann, wie heilsam das ist für beide Parteien. Für den Verstoßenen, aber auch für diejenige, die verstoßt, weil die will ja nicht verstoßen. Das ist ja auch nur Hass und irgendwie Groll in einem, das ist ja auch nicht schön. Und wenn man den Menschen, den man liebt oder auch den Mitmenschen, ganz annimmt für das, wie er ist, mit seinem Charakter, mit seinen Neigungen, mit seinen Vorlieben, dann kann es eigentlich nur ein angenehmes, ein schönes Miteinander sein. Und das würde mir und allen anderen stigmatisierten Personen sehr helfen.
Das war der Gastkommentar. Das würde ich eigentlich gern so stehen lassen und rausgehen.
Ja, also wir können es... Ja.
Wir fahren mal ab, weil das muss so bestehen bleiben.
Nee, also kommentieren. Hast alles gesagt.
Stark.
Da jetzt irgendwie...
Ja, auch ein schönes Plädoyer fürs Theater und die Wirkung von Theater.
Ja. Also auch dieser Barbara, die Kollegin, hat sich so gefreut, dass sie als Schauspielerin sowas bewirken kann. Ich meine, sie macht deswegen auch Theater.
Ja.
Und war dann so berührt, dass sie auch dann einen Brief geschrieben hat an meine Mutter. Und dann in der nächsten Premiere hat dann Barbara nochmal meine Mutter kennengelernt und nochmal gesprochen. Das war dann auch eben für meine Kollegin total wertvoll, dass eben das Theater wirklich sowas bewirken kann.
Mega schön. Vielen Dank, dass du da warst. Ich finde es wichtig, dass wir das so.
Ich glaube, so wir legen uns jetzt einfach nochmal ein bisschen in den Arm und dann.
Genau.
Ja, danke, dass du da gewesen bist.
War eine super Session, fand ich. Und wie immer läuft das Outro aus.
Ja, das
macht nichts. Ja, wir loopen das vielleicht einfach nochmal. Wir müssen das vielleicht einfach
ins Gesamt. Nee, wir machen das jetzt einfach so.
Genau.
Es bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, Steilzeit Rüsselsheimer Podcast ist eine Produktion von Sturmfrei e.V. und wird unterstützt durch die Sparkassenstiftung Groß-Gerau, durch die Förderreihe Kulturmut und die Stadt Rüsselsheim am Main. Wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Ciao.
Ciao.